Herzlich willkommen zum Podcast Holy Sheep Neuseeland, der Podcast aus und über Neuseeland. Mein Name ist Jenny Jacobite und ich bin mit meinem neuseeländischen Mann und unseren drei Kindern Ende 2022 selbst nach Neuseeland ausgewandert. Jetzt leben wir auf der Südinsel in Dunedin. Und genau hier treffe ich unseren heutigen Interviewgast Robert. Es gibt zwei Punkte, die deutschen Reisenden in Neuseeland öfter mal auffallen. Das ist zum einen, dass Neuseeland recht teuer ist und an manchen Orten gar nicht so menschenleer ist, wie sie es vielleicht erwartet haben. Wie Neuseeland in günstig und einsam geht, das klären wir heute. Denn eine Option ist es, Neuseeland im Winter, also im deutschen Sommer, zu bereisen. Aufgenommen haben wir das Gespräch Ende Juli, also ganz frisch, hier in unserem Podcast-Gewächshausstudio in Dunedin. Und Robert und ich kommen beide aus Ostdeutschland und schwelgen ein wenig in kulinarischen Erinnerungen.
Eine ordentliche Bämme oder eine Stulle mit was drauf zum Sattwerden halt.
Oh, jetzt habe ich richtig Lust auf eine Klappstulle mit so Teewurst.
Hackbrot, noch ein rohes Eigelb drunter gerührt.
Boah, das würde ich auch nicht mehr machen.
Es darf halt nicht unterzwiebelt sein.
Viel Freude mit dieser Episode. Heute zu Gast im Podcast, Robert.
Hallo.
Robert, es ist heute der 19. Juli. Das ist wie in Deutschland der 19. Januar. Diese Folge heißt Arbeitstitel Neuseeland, ein Wintermärchen, weil du schon zum zweiten Mal im neuseeländischen Winter nach Neuseeland kommst und ich mich gefragt habe, warum macht man das? Wir sitzen im Gewächshaus, hier blüht zwar gerade keine einzige Tomate, aber es fühlt sich nicht an wie 19. Januar in Deutschland, oder?
Genau, das ist einer der Gründe, hier ein zweites Mal im Winter herzukommen, dass sich Winter hier eher wie Frühling anfühlt, dass hier auch nichts wirklich kalt ist und so durchgefroren und kahl und grau, wie man sich das bei uns immer vorstellt im Januar, sondern dass das hier im Wesentlichen von regnerisch zu Schnee zu Sonne wechselt und die hiesige Flora aber sehr grün ist und das Ganze gar nicht so winterlich erscheinen lässt und erstaunlich viel auch blüht, was ich gar nicht erwartet hätte. Osterglocken sieht man hier regelmäßig, diverse exotischere Sachen, die ich jetzt von zu Hause nicht kenne, wo man dann erst nachgucken muss.
Zu Hause, Robert, ist für dich Thüringen.
Ja, also da bin ich groß geworden, da komme ich ursprünglich her, ein bisschen abseits gelegen am Thüringer Wald, in den Bergen groß geworden und von daher fühle ich mich ja eigentlich auch sehr wohl, weil hier auch alles ein bisschen kleiner und beschaulicher ist.
Robert, wir sind ja beide Jahrgang 81, ich finde, das ist ein ziemlich spezieller Jahrgang, also zum einen ist es natürlich die Generation, die noch die Zeiten vor dem Internet und nach dem Internet kennt und 81 aufgewachsen in Ostdeutschland heißt ja für uns, dass wir gerade noch die letzte Generation sind, die DDR in der Kindheit erlebt hat und dann sozusagen das westdeutsche System danach.
Genau, das ist eigentlich eine sehr spannende Jugend gewesen, weil man so zwei Sachen erlebt hat und auch so einen Umbruch und ja, mit allen Höhen und Tiefen, die damit dann halt verbunden sind und einmal Wirtschaftswechsel und auch im Schulsystem einmal halt den Wechsel durch hat, finde es eigentlich auch sehr bereichernd, mit der Fähigkeit aus verschiedenen Perspektiven draufblicken zu können. Und es ist halt doch was anderes, ob man halt tatsächlich halt ein paar Jahre in einem System gelebt hat und dann draufblickt oder ob man kurz für 4 Wochen irgendwo Urlaub gemacht hat und sich deinen ersten Eindruck geschaffen hat.
Ich habe dich vorher gefragt, wie so dein Leben in Thüringen aussah und du hast geschrieben, Grillen mit reichlich Bier und Fahrten zur Datsche. Erklär das mal.
Ich meine, Thüringen ist für ein Bundesland relativ dünn besiedelt, ist eher ländlich geprägt und wenn man im Thüringer Wald wohnt, passiert da halt auch nicht so wahnsinnig viel. Die Großstädte sind alle weit weg und was will man denn halt also in seinen Jugendjahren groß machen, außer ins Gartenhaus mit Freunden grillen?
Was machst du jetzt beruflich?
Ich bin jetzt tatsächlich im Wissenschaftsbetrieb tätig und baue dort für Wissenschaftler Infrastruktur, arbeite in der IT-Abteilung einer Bibliothek und kümmere mich da ein bisschen um das Forschungsdatenmanagement.
Erklär das mal einem 5-Jährigen, diesen Job.
Wenn man als Wissenschaftler forscht, dann erhebt man viele Daten, man erfasst, man schreibt das alles auf und damit ist es ja nicht getan, sondern man möchte das Ganze ja auch langfristig verfügbar machen. Im Grunde genommen so niederschreiben halt, dass man später wie in eine Bibliothek gehen kann, das Ganze wie in einem Buch wieder rausnehmen und dann halt genau die Sachen nochmal nachgucken, wie das denn war. Vor allen Dingen, dass es auch andere können und das Ganze halt auf einem eher technischen und größerem Niveau mit deutlich komplexeren Programmen und Software dazu, aber im Wesentlichen die Erkenntnisse, die Wissenschaftler sammeln, langfristig verfügbar und zugänglich zu machen.
Du arbeitest für die erste wissenschaftliche Bibliothek in Deutschland, die auf Koha umgestellt hat. Und da wurde ich erstmal hellhörig und habe mir gedacht, Koha, das ist doch ein Wort aus Neuseeland. Koha ist ein Maori-Wort.
Wir sind, glaube ich, die erste große wissenschaftliche Bibliothek, die das in Deutschland gemacht hat. Wir haben quasi ein neues Bibliothekssystem gebraucht, also die Software, die die Bibliotheksverwaltung regelt, die ganzen Bücher und Ausleihen und was im Bestand ist und. Und da hat man jetzt halt lange geguckt, was man da einsetzt und hat sich tatsächlich für eine Open-Source-Lösung entschieden, die da Koha heißt und wohl ursprünglich mal seine Wurzeln hier in Neuseeland hatte und jetzt mit einer größeren Community weltweit zu Hause ist.
Koha heißt, ist so wie Spende, ne? Also wenn man irgendwo hingeht und etwas freiwillig geben soll, wenn da steht, es wird eine Koha erwartet oder um eine Koha gebeten, dann gibt man da freiwillig was. Wie würdest du dich beschreiben, wenn du nicht über deine Arbeit sprichst, so in einem Wort?
Streuner, bin sehr vielseitig interessiert und guck mal hier und mal dort. Bin dann mal in Bibliotheken, in technischen Museen, in botanischen Gärten unterwegs. Von daher streunere ich immer so von dem einen zum anderen, je nachdem, was mich da gerade wieder interessiert.
Und jetzt streunerst du gerade zum zweiten Mal schon durch Neuseeland.
Genau, im Wesentlichen tue ich das ja auch hier, bin hier ohne großen Plan hergekommen, habe mir ja nur einen Camper gemietet gehabt und den Rucksack gepackt und fahre hier tagtäglich ins Blaue hinein und lasse mich ein bisschen wie beim Segeln dann treiben und guck, wo der Wind mich dann am Ende hinbringt und guck, welche Optionen ich habe und entscheide dann je nach Wetter und Lage auch, was denn hier Neuseeland zulässt. Einige Straßen sind dann auch durchaus mal unpassierbar und man muss dann seine ganze Planung umstellen, weil das alles nicht so funktioniert. Oder das ein oder andere Museum hat dann mal zu oder dort, wo man dann essen gehen wollte, klebt nur ein großes Schild. Wir sind im Urlaub, weil hier tatsächlich jetzt im Winter vieles einfach deutlich runtergefahren ist, eigentlich keine Touristen unterwegs sind und damit diese ganzen Attraktionen auch alle im Winterschlaf sind.
Wie kommt man auf die Idee, den deutschen Sommer zu verlassen und jetzt im Winter durch Neuseeland zu fahren?
Ich wohne ja im Augenblick in Karlsruhe. Karlsruhe hat sehr heißes Sommer. Wir sind quasi in der Rheinebene gelegen. Da ich eine Dachgeschosswohnung habe, sehnt man sich dann durchaus mal nach dem Winter. Und der andere Punkt ist natürlich, Urlaub in Neuseeland wird im Winter deutlich günstiger als zur Hochsaison, wenn hier alles ausgebucht ist und auch die Camper deutlich teurer sind und die Nachfrage sehr hoch ist. Und das macht im Winter hier schon einen gehörigen Unterschied.
Was glaubst du, wie viel Prozent sind das?
Ich würde schon behaupten, dass das wahrscheinlich so einen guten Drittel, vielleicht sogar bis zur Hälfte ausmacht. Also zumindest mal, wenn ich die Camperpreise vergleiche, ist es wahrscheinlich schon mindestens doppelt so teuer, wenn man im Sommer unterwegs ist.
Wir machen mal kurz so den ersten Check, was man so braucht. Also Flug hast du wie viel bezahlt?
Für den Flug habe ich diesmal ein bisschen weniger bezahlt als beim letzten Mal. Da war hier gerade Fußball-WM. Da sind tatsächlich ein paar mehr Leute hergeflogen. Ich habe diesmal Hin- und Rückflug zusammen von Zürich 1600 Euro bezahlt. Ein Stopp war jetzt in L.A. Da muss ich sagen, ist das eigentlich schon ein sehr günstiger Preis.
Reiseversicherung.
Auslandskrankenversicherung.
Welcher Anbieter?
Ich habe mich jetzt tatsächlich wieder für den ADAC entschieden.
Du bist jetzt 5 Wochen in Neuseeland und du hast dich entschieden, mit dem Camper das Land zu bereisen. Camper kann ja ganz unterschiedlich sein in Neuseeland. Manche haben nur einen kleinen Transporter mit einer Matratze drin. Manche haben einen Tisch und eine richtige Dusche. Wie sieht dein Camper aus?
Bin wahrscheinlich so irgendwo ein bisschen dazwischen. Ich habe jetzt hier so Sprinterklasse gemietet. Da so ein bisschen größer als der typische High Ace, den man hier rumfahren sieht, beziehungsweise T-Klasse bei uns in Europa von VW, wo man ja klassischerweise dann so ein T4 hat mit Aufbau noch oben drauf. Hier gibt's ja dann von ausgebauten Schulbus, wo man mehr oder weniger eine 3-Zimmer-Wohnung hat, bis hin zu Kleinstfahrzeugen, wo dann die Sitze rausgenommen sind und man halt quasi als Einzelperson sich da lang machen kann. Alle möglichen Varianten und mit der Sprinterklasse bin ich hier eigentlich sehr zufrieden. Ich hatte überlegt, ob ich vielleicht eine kleinere nehme, weil das für die Kiesstraßen halt, die man hier abseits mal fährt, ein bisschen angenehmer schien, aber es macht...
Also du meinst die Schotterstraßen?
Genau, die Schotterstraßen und alles, was hier so abseits auch mal ein bisschen, naja, nicht so richtig befestigt ist und sehr kurvig dann die Berge hochgeht, bisschen kleiner. Da es preislich keinen Unterschied gemacht hat, habe ich mich dann im Winter schon durchaus damit anfreunden können, drinnen im Warmen zu kochen. Es ist auch eine Dusche drin, aber die nutze ich tatsächlich eher selten. Ich gucke dann immer halt in den üblichen Apps, wo denn hier öffentliche Duschen sind.
Übliche Apps heißt?
Rangers, Campermate und die Wikicamps und auch bei Google Maps sich immer mal ein bisschen durch die einzelnen Bewertungen halt durchzuklicken, hilft auch. Und mit den vier Sachen komme ich hier eigentlich ganz gut durch.
Wo hast du den Camper gemietet?
Den habe ich bei Wendekreisen gemietet. Die haben wohl in Christchurch gestartet und haben jetzt auch einen Punkt in Auckland, nahe dem Flughafen. Ich meine mich recht zu erinnern, dass das wohl auch ein deutscher Auswanderer war, der das mal gegründet hat.
Was kostet dich dieser Camper für die 5 Wochen?
Für die 5 Wochen bin ich jetzt, was Miete und Versicherung Vollkasko betrifft, bei 2.500 €, 500 € pro Woche, was eigentlich für den Camper sehr günstig ist. So um die 65 bis 70 € pro Tag.
65 bis 70 € am Tag. Für einen Camper, der so ausgestattet ist und eben nicht nur die Matratze ist, habe ich im Sommer oder in der Hauptsaison noch nie gehört.
Wie gesagt, das ist einer der Gründe, hier im Winter herzukommen, da dann tatsächlich die ganzen Flotten vermutlich halt irgendwo eingebunden stehen und warten, dass wieder halt Sommer kommt mit den ganzen Touristen.
Wie klappt das Linksfahren?
Das klappt super. Am Anfang, als ich hierher gekommen bin, war das noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gar nicht mal so sehr wegen dem Linksfahren, sondern weil ein paar Vorfahrtsregeln hier anders sind.
Was ist anders bei den Straßenverkehrsregeln in Neuseeland?
Da das Straßennetz hier gar nicht so dicht ist wie in Europa, gibt es viele T-Kreuzungen. Und an den T-Kreuzungen ist quasi immer die Einmündung in das T, die eine Straße, die dann einmündet, die hat quasi immer Nachrang.
Also der Stängel vom T.
Genau, der Stängel vom T. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. In Deutschland gilt, wenn nicht anders geregelt per Beschilderung, klassisch rechts vor links. Und das ist hier durchaus ein bisschen anders. Und auch, dass im Kreisel halt der einfahrende Verkehr Vorrang hat und nicht nur der, der direkt im Kreisel sich befindet. Ich glaube, das Schalten ist so am Anfang, bis es im Muscle Memory drin ist, halt vom linken Arm. Aber das geht eigentlich ganz gut.
Das heißt, du hast einen manuelles Fahrzeug?
Ja, das ist tatsächlich hier mit Schaltung und das klappt super gut. Ich glaube, das Einzigste, was hier im Verkehr stressig ist, ist die Rush Hour um größere Siedlungen. Sei es jetzt Christchurch, Auckland. Da ist einfach so viel Verkehr. Da sind die Highways und alle Nebenstraßen so voll. Und das ist gerade an den Einmündungen und Kreuzungen, wo kein Ampelbetrieb ist, super stressig, weil da kommt einfach keine Lücke zum Reinfahren. Und man steht da manchmal 5, 10 Minuten, bis man da überhaupt mal raus oder wieder reinkommt. Wo ich mich auch frage, wie die Kiwis das aushalten mit den Verkehrssituationen hier im Berufsverkehr.
Warum wolltest du überhaupt nach Neuseeland? Du bist jetzt schon zum zweiten Mal hier.
Neugier. Einfach mal ans andere Ende der Welt. Und dann kam Neuseeland raus. Ja, Küstenstraßen und alles klein, kurvig. Also ich mache gerne Roadtrips, fahre gern. Und das war hier einfach Neugier, gucken, was denn da ist. Und habe mich beim ersten Mal ein bisschen in das Land, aber vor allen Dingen auch in die Leute hier verliebt. Und ja, und daher auch das zweite Mal wieder Neuseeland.
Was ist so schön an den Leuten?
Die Leute hier sind einfach super entspannt. Keine Ahnung, ob das bisschen auch an den ganzen Gegebenheiten, Natur drumherum liegt. Hier ist alles noch manchmal ein bisschen rauer. Das Wetter wechselt tatsächlich recht häufig und von eitel Sonnenschein bis zu stürmisch, regnerisch, Eis. Und das führt halt auch dazu, dass dann hier und da einfach mal so ein Stück Straße abrutscht und man dann gucken muss, wie man denn halt die nächsten 2 Monate dann weiterkommt. Oder jetzt in Akaroa, wo ich kurz Zwischenstopp gemacht habe und da hat man mir erzählt, hier war jetzt einfach mal eine Woche lang Stromausfall und man musste gucken, wie man jetzt zur Rande kommt und hat dann beschlossen halt, naja, statt jetzt dies und jenes im Haus oder am Rechner fertig zu machen, halt, hat man sich dann halt wieder auf die Gartenarbeit halt oder andere Sachen halt konzentriert. Und das scheint so eine sehr entspannte Lebensweise irgendwie hier zu generieren. Auch, dass alles ein bisschen kleiner ist und man sich dann halt auch gegenseitig aushilft. Jeder hat so irgendwie seine kleine Ecke, in der er sich halt gut auskennt und irgendwie, da mache ich dies und das und jenes und der Nachbar macht dies und das. Und das ist einfach so ein bisschen dieses Community-Gefühl, was hier sehr deutlich mitschwingt, zusammen mit dem sehr entspannten. Nach einer Woche halt kommt man hier so auch in so einen sehr relaxten Modus rein halt und stellt dann fest, naja, da komme ich halt irgendwie eine halbe Stunde später an oder fahre ich dann halt erst morgen los und das, ja, gefällt mir hier sehr an den Leuten.
Als du das erste Mal vor 2 Jahren in Neuseeland warst, da bist du ja wie eine 8 durch beide Inseln gefahren. Unfassbare 8.700 Kilometer. Also hast du wirklich jede Ecke abgegrast, oder?
Nein, also es sind tatsächlich noch genug freie Lücken, die ich jetzt auch versuche ein bisschen halt zu füllen. Und da sind aber immer noch genug dazwischen. Ich mag das einfach halt, Roadtrips. Und das klappt auch in Neuseeland super. Die Landschaft hier nicht nur sehr vielfältig ist, aber wenn man einmal von Northland nach Invercargill gereist ist und wieder zurück.
Also noch für alle, die jetzt vielleicht das nicht so vor Augen haben, Northland ganz oben auf der Nordinsel und Invercargill und der Süden der Südinsel, also ganz unten, also wirklich, dann sind wir schon, weiter geht's dann auch nicht mehr.
Also man hat dann tatsächlich das Gefühl, einmal durch ganz Europa gereist zu sein, plus noch ein paar exotischere Ecken.
Kannst du mal so ein bisschen sagen, Northland war irgendwie so das Italien, oder? Kannst du das so ein bisschen festmachen, wenn du sagst, das fühlt sich an wie Europa?
Zum Beispiel in Taupo habe ich dann einen Halt gemacht und guckte so nach vorne und dachte, naja, hier bin ich ja irgendwo eher halt im Mediterranen unterwegs, sandig und eher mit Sukkulenten bewachsen, und guckte dann aber in den Rückspiegel, hatte diesen See im Rückspiegel und die Berge und dachte dann halt, naja, das sieht aber eher aus wie Schweiz, und das wechselt hier alle 5 bis 10 Kilometer. Auch einer der Punkte, die das Reisen im Auto hier so interessant machen halt, dass es permanent immer irgendwo wieder was zu entdecken gibt, einen Punkt, wo man anhalten möchte, hier ein Foto machen und da ein Foto machen und da nochmal runtergucken oder hochgucken. Und man irgendwann feststellt, wenn ich das alle 2 bis 5 Kilometer mache, komme ich hier noch langsamer voran, als man hier ohnehin vorankommt. Gibt sicherlich auch Ecken, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen halt eher dann wie Frankreich, mediterran unten Provence. Auch weil ja hier viele Kiwis ihren Garten wie ein kleines Heiligtum pflegen und bepflanzen mit allen möglichen Sachen.
Was ist dir, da irgendwas anderes aufgefallen bei den Gärten der Kiwis?
Die sind alle ein bisschen nicht ganz so akkurat halt wie in der deutschen Kleingartensiedlung, sondern eher, ja, wir lassen mal hier und da wachsen und gucken mal, aber die sind einfach super schön, weil auch immer irgendwas blüht. Die Leute auch irgendwie sehr hinterher sind, dann zu gucken, dass dann irgendwas für die Vögelwelt oder für die Vogelwelt, was da ist. Also viele Kiwis sind sehr an der heimischen Fauna interessiert und gucken dann, dass sie dann halt eine Vogeltränke oder eine Fütterung halt für die Vögel haben. Und ja, hier und da und dort, da kommt jetzt gerade jener Vogel oder da ist dieser zu betrachten. Und das spiegelt sich dann auch ein bisschen halt im Garten wieder.
Ja, man unterhält sich auch viel über Vögel, ne?
Ja, ist tatsächlich was am Anfang, wenn man hier so ins Gespräch gekommen ist, dass man so, ja, okay. Vögel, aber man gewöhnt sich dran, und wenn man hier unterwegs ist, und die Vogelwelt ist hier tatsächlich gar nicht so scheu. Wenn man im Camper mal eine Stunde Pause macht, dann hüpft dann halt so ein Austernfischer drumherum Richtung Milford Sound, ist dann einfach mal so ein Kehr, der einem das Dichtungsgummi rauszieht. Oder wenn man hier in den Städten unterwegs ist, gibt es die kleinen Fantails, die dann um einen rumschwirren und auch tatsächlich mit einem kommunizieren und dann ganz neugierig gucken. Dann versteht man das auch irgendwann, dass hier die Vogelwelt tatsächlich eine bisschen andere Bedeutung hat.
Wie du schon sagst, man ist oft Smalltalk-Thema, würde ich fast sagen, die Vögel. Also womit ihr nichts falsch machen könnt, ist, wie schon gesagt, den Fantail erwähnen. Fantail ist ein bisschen wie ein Spatz mit einem Fächerschwanz. Ist auch viel bekannt als Pee Waka Waka. Oder der Tui ist ja auch immer sehr beliebt, der so einen weißen Bart hat und so ganz überall auch ein bisschen anders klingt im Land. Relativ großer Vogel.
Es gibt immer irgendwas zu entdecken und vor allen Dingen auch zu hören. Und so ist einfach auch akustisch was sich hier doch nochmal deutlich unterscheidet von Europa. Andere Laute, und da sie doch relativ nah sind und manchmal auch sehr laut, ist das einfach was hier sehr präsent ist und sich dann ja auch im Smalltalk regelmäßig wieder niederschlägt.
Wir spielen euch mal ein paar dieser erwähnten Vögel ein. Zuerst der Fantail, der Pee Waka Waka, dann der Tui und dann der Kia. Und der Kia, mit dem hast du ja auch schon Bekanntschaft geschlossen, ist ja ein sehr besonderes Tier, ein Bergpapagei, ein Papagei, der in den Bergen Neuseelands wohnt und der einzige Bergpapagei der Welt. Ein sehr frecher, großer Bursche oder Bürschin. Wie hast du den erlebt?
Bei der Fahrt raus nach Milford Sound geht es ja quasi über so einen kleinen Bergpass drüber und durch so einen Tunnel durch. Und Brücken und Tunnel sind hier in der Regel einspurig. und eher eng gehalten und dann entsprechend mit Vorfahrtsregeln oder in dem Fall dort auch mit Ampeln geregelt. Ich parkte dort an der Ampel und wartete, dass grün wurde, und dann kam einfach dieser Papagei, hat sich dann einfach mal auf dem Seitenspiegel niedergelassen und fing an, das Dichtungsgummi aus dem Auto zu reißen. Das war meine erste Bekanntschaft mit diesem frechen Vogel. Auf dem Rückweg habe ich dann halt Halt gemacht auf so einem kleinen Rastplatz Richtung Milford Sound raus, wo dann auch mehrere Kias kamen und dann immer von Touristenauto zu Touristenauto gesprungen sind und geguckt sind oder geguckt haben, was es dort zu entdecken gibt. Und die kommen auch tatsächlich sehr nah ran, beißen dann mal in den Finger, gucken, ob es da was zu futtern gibt. Und die sind super neugierig und super interessiert und super frech. Also
Robert, jetzt kommen wir zu deiner Route. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe jetzt vielleicht nicht gerade 5 Wochen Zeit. Du bist jetzt 5 Wochen diese 8700 Kilometer durch Neuseeland gefahren beim ersten Mal, also vor 2 Jahren. Kannst du uns da mal so ein bisschen deine Highlight-Regionen sagen oder Orte, wo du sagst, also das würde ich jetzt auch meinen Freunden empfehlen, wenn die nach Neuseeland fahren?
Ich bin ja in Auckland gelandet und habe dann erstmal mit Northland gestartet. Ist ja eher subtropisch und auch sehr vielseitig, was die Landschaft betrifft. Auch mit dem Kauri Forest sehr spannend und hat tolle Strände, tolle Wandermöglichkeiten. Man kommt dort auch ein bisschen in die Berge rein mit schönen Wasserfällen. Es gibt auch eine Claw Cave. Also da gibt's einfach viele Ecken, auch Cape Renga. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Ja, Cape Renga ganz oben auf der Nordinsel. Und für alle, die jetzt sich denken, Kauri-Bäume, was ist das denn? Bäume, die es nur in Neuseeland gibt. Früher war ganz Neuseeland voll mit Kauri-Bäumen. Und das andere war die Glühwürmchenhöhle, für alle, die es vielleicht nicht verstanden haben.
Der 90 Mile Beach gehört ja auch noch mit dazu. Es gibt eine große Sanddüne. Also der Norden ist einfach sehr vielseitig.
Warst du da Sandboarden, also so wie auf einem Surfbrett die Sanddünen runtergefahren?
Nein, das ist einer der Punkte, der noch auf der Liste steht.
Das ist auch eine große Empfehlung. Also da sind die Sanddünen, die können bis zu 150 Meter hoch sein. Aber zum Beispiel unser Strand hier um die Ecke, da sind die nicht 150 Meter, aber gibt's auch sehr steile Sanddünen. Und du darfst darauf gehen und du nimmst dir einfach so ein Bodyboard, also ein kurzes Surfbrett mit oder eine Plastiktüte und rutscht da einfach wie mit dem Schlitten runter.
Ja, und ich denke, also Northland ist für, wenn man nur wenig Zeit hat, also tatsächlich eine Woche einen Roadtrip machen will, ist Northland ganz angenehm. Und ansonsten habe ich dann auch in Whangarei, einer der Städte in Northland von den größeren, den Tipp bekommen. Im Supermarkt war ein Einheimischer, der eine deutsche Freundin hatte, und dann feststellte halt, dass er mit mir ein bisschen halt sein Deutsch üben kann. Und der meinte, ich soll hier nur ja die Städte halt links liegen lassen und mich auf die Südinsel begeben. Und das ist tatsächlich auch so ein Tipp. Einfach Südinsel, wenn man Natur mag und ein bisschen abseits die ganzen ruhigen Ecken ohne viel Menschen, auch Nachthimmel, Night Sky oder Dark Sky Sanctuary, da gibt's einfach so unglaublich ruhige und traumhafte Ortschaften hier im Süden, Straßen, wo man mehr oder weniger den ganzen Tag alleine fahren kann und kaum einen trifft. Das ist einfach super toll und das wäre auch so mein Tipp, Südinsel, die ganzen Ecken hier unten erkunden. Und dann bleibt immer noch genug halt im Norden halt, was man sich dann halt hinterher noch angucken kann.
Also Norden ist ja vor allen Dingen auch für Menschen, die sich so für Vulkane interessieren, ist das ja auch total spannend. Also gibt schon auch ein paar Sachen, die gibt's auf der Südinsel nicht. Was war so dein Highlight auf der Südinsel?
Die West Coast. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es halt eher unten der Zipfel Haast Jackson Bay ist oder dann eher abseits des State Highways, quasi nördlich von Westport hoch nach Karamea. Das ist einfach dünn besiedelt, eine schöne Strecke, als ich auf der, also ich bin das letzte Mal quasi von Norden nach Süden gefahren und dann hat man auf der rechten Seite immer den Blick ins Meer hinunter oder ins Meer hinaus, weil die Straße sich sehr kurvig vom Strand- und Küstengebiet dann immer mal wieder ein bisschen hoch kurbelt und wieder ein bisschen nach unten. Und auf der linken Seite hat man dann den Blick hoch in diese grünen Berge, die dann im Süden auch durchaus eher mit ordentlich Schnee bedeckt, sehr gutes Bergpanorama bieten. Und das ist einfach so vielseitig und bei schönem Wetter traumhaft schön. Und das war tatsächlich eines der Highlights, die 90 oder 100 Kilometer dort halt von Westport nach Haast runter.
Als ich Chris erzählt habe, dass wir heute darüber sprechen, wie Urlaub in Neuseeland ist im Winter, und ich gesagt habe, boah, ich könnte das nicht, ich würde das nicht machen, habe ich gesagt. Und Chris meinte, ja, aber einmal im Milford Sound reinfahren und die Berge sind schneebedeckt, das hat schon was. Also Chris hat das zum Beispiel total verstanden, dass du im Winter hergekommen bist.
Ich höre den Podcast jetzt schon eine Weile und hab den ja aber nach meinem ersten Trip quasi erst angefangen zu hören. Und immer wenn dann Chris berichtet hat, was er denn toll findet und seine kleinen Highlights und Tipps geschildert hat, dann habe ich immer nur nickend. Ja, das sehe ich auch so. Von daher scheine ich wahrscheinlich ein bisschen halt wie Chris zu ticken und dieselben Sachen spannend und schön zu finden. Und habe mir ja vorhin auch schon ein paar Tipps abgeholt, jetzt für den Rückweg, wo ich die rote Westküste quasi in die andere Richtung abarbeiten will.
Du, man muss auch sagen, du hast Chris ja netterweise einen Liter Bier mitgebracht und du hast ihn nach ein paar Tipps gefragt. Was hat er dir da so für Tipps gegeben?
Er hat tatsächlich dann unten Richtung Haast die Smoothwater Bay empfohlen, die ein bisschen versteckter ist, wo man auch nicht so mit dem Auto gut hinkommt, sondern tatsächlich dann auch ein bisschen erst wandern muss und dann aber ein bisschen abseits. Eigentlich eine sehr schöne und kleine Bucht hat. Das andere ist Jackson River, halt hoch, so eine Schotterpiste. Da muss ich ja nochmal gucken, was denn davon überhaupt machbar ist halt im Winter.
Werbung. Heute darf ich Werbung machen für ein ganz besonderes Produkt, nämlich Chris und mich. Wir unterstützen euch bei eurer Planung für euren Neuseelandaufenthalt. Weil das Ding bei einer Neuseelandreise ist ja, die ist sehr, sehr teuer, das ist sehr, sehr weit weg, das macht man oft nur einmal im Leben und man will alles richtig machen, weil es ist immer zu wenig Zeit, egal wie viel Zeit man dann noch hat. Heißt, du kannst mit uns ein persönliches Gespräch buchen und das ist eine Kombination, die du so tatsächlich nirgendwo findest, denn Chris ist Neuseeländer, damit Einheimischer und seine besonderen Interessen natürlich Outdoor, Wildnis und auch die versteckten Perlen auf der Südinsel, in den Catlins, auf Stewart Island, der Westküste. Und ich habe natürlich jetzt auch durch diesen Podcast ein unheimlich großes Netzwerk in den letzten 3 Jahren aufgebaut. Und dieses Netzwerk dürft ihr natürlich auch anzapfen. Und es gibt 2 Angebote, die man mit uns buchen kann. Das einmal ist die Basic-Version. Da gibt's einen 45-minütigen Videocall mit mir und Chris. Und danach setzen Chris und ich uns zusammen. Wir recherchieren, wir fragen Leute, die vielleicht noch bei der einen oder anderen Frage helfen können und schreiben euch einen Fahrplan. Ihr bekommt also ein PDF, einen kuratierten Masterplan, der nur eure Fragen beantwortet. Und das kostet 149 Euro. Und dann gibt's noch die Premium-Version. Da gibt's 2 Videocalls. Da gibt's natürlich auch das PDF dazu. Und das Besondere an der Premium-Version ist, dass wir 2 Wochen lang euch zur Verfügung stehen für Fragen per WhatsApp oder E-Mail, wie ihr das gerne habt. Ihr könnt uns unbegrenzte Fragen in diesen 2 Wochen schicken. Und dann gibt's noch einen Mini-Guide für Neuseeland, der heißt Neuseeland for Free. 50 Ideen, die richtig Geld sparen. Also 2 Videocalls, 2 Wochen könnt ihr uns Fragen schicken, die wir beantworten. Und das PDF plus der Sparplan-Mini-Guide für 390 Euro. Ja, wenn das für euch interessant sein könnte, dann geht mal in die Episodenbeschreibung. Ihr könnt euch dann nämlich direkt einen 10-minütigen kostenlosen Videocall mit mir buchen. Ich habe schon mal die ersten Termine in meinem Kalender freigeschalten. Das heißt, ihr könnt euch da einfach für den ersten 10-minütigen Termin reinbuchen und habt gar nichts zu verlieren. Also im Zweifel quatschen wir einfach 10 Minuten. Werbung, Ende. Gibt es so Sachen, Begegnungen mit Neuseeländern, wo du sagst, oh, das ist so irgendwie ganz anders als in Deutschland?
Ich weiß nicht, ob das am Winter liegt oder ob das an den Kiwis liegt. Hier ist ja alles ein bisschen so im Winterschlaf und wenn man dann jetzt im Winter aufschlägt und dann mit einem Kiwi hier ins Gespräch kommt, und das kommt man tatsächlich sehr schnell, weil ich habe so das Gefühl, naja, wer ist denn so verrückt, im Winter jetzt hier durch unser Land zu touren? Da muss man doch mal ein bisschen fragen. Die meisten Kiwis scheinen ja auch so einen gewissen Smalltalk zu pflegen, der so irgendwo zwischen dem oberflächlichen Smalltalk und tiefen Gesprächen sich bewegt. Das kann sich auch durchaus mal in ein tieferes Gespräch entwickeln. Das sind durchaus so Sachen, die sich dann auch so einfach mal über den Tag dann ergeben, dass man irgendwo irgendjemanden trifft und dann ins Gespräch kommt.
Was gibst denn du eigentlich in der Nacht so aus für Stellplätze?
Es gibt ja hier dieses Freedom Camping. Es gibt sehr schöne Freedom Camping Plätze. Man muss dann ein bisschen gucken. Im Sommer sind die vermutlich auch häufig ausgebucht. Man sieht es zumindest mal in den Bewertungen. Man muss dann sehr früh da sein. Im Winter findet man hier immer einen Stellplatz. Und da ja jetzt hier die Nächte eher lang und die Tage sehr kurz sind und ich die Tageszeit auch tatsächlich jetzt mit dem Reisen und dem ganzen Fahren verbringe, sind dann häufig auch die Stellplätze dann tatsächlich nur zum Übernachten und dann ist es dunkel drumherum, wenn ich dann abends um 6 Uhr ankomme, und das ist tatsächlich dieser eher nicht so spannende Stellplatz hinterm Bahnhof in Dunedin. Ich sag halt, naja, es ist ohnehin dunkel und es ist nachts und da ist halt nicht viel los, da macht es auch nicht so viel aus. Wenn man tatsächlich ein bisschen außerhalb ist und in der Natur unterwegs sein will, dann bieten sich auch die DOC-Campingplätze an. Meist sehr einfach gehalten. Für europäische Verhältnisse eigentlich fast immer sehr einfach.
Also Plumpsklo und kaltes Wasser, ne?
Kaltes Wasser halt, wenn es eine Dusche ist, ist es ja schon besser ausgebaut. Gewöhnt man sich aber auch dran, früh bei minus ein Grad mal kurz zu duschen.
Das ist nicht für jedermann. Was kostet so ein DOC-Campingplatz?
Der ist je nach Lage irgendwas zwischen 10 und 20 Dollar. Die sind tatsächlich super günstig. Es gibt auch noch so einen DOC-Pass, den man vorher buchen kann für 30 oder das ganze Jahr.
Also wer ein Jahr hier ist, macht total Sinn, ne?
Da macht das super viel Sinn. Ab und an halt sind dann auch tatsächlich mal Campingplätze angesagt, wo ich vielleicht so einmal die Woche dann halt einchecke.
So ein Holiday Park?
Holiday Park oder auch diese kleinen Privatbetriebenen. Du hattest ja in einem der letzten Podcasts in der Cable Bay Stopp gemacht. Das habe ich das letzte Mal in Neuseeland auch. Super gemütlich dort halt, kleiner Campingplatz. Ich habe dort mit der Dame, die den betreibt, mich glaube ich auch 2 Stunden halt verschwatzt. Ich glaube außer einem anderen und 5 Hühnern, die um uns herum.
Das stimmt, die Hühner waren da super, super frei, ne?
Die da drumherum gehüpft sind, war da nicht viel los. Und die sind tatsächlich dann auch ganz angenehm, weil man dann mal eine Waschmaschine hat und
eine warme Dusche.
Man hat dann auf dem Campingplatz zentral eine Küche und die Sanitäranlagen, die man dort nutzen kann, die Waschmaschine noch drumherum und den Trockner. Das sind eigentlich so die wichtigen Sachen. Das also ist dann einfach ein bisschen Komfort, wobei auch Komfort sich dann immer ein bisschen unterscheidet zu dem, was man dann gewohnt ist. Viele Sachen sind dann auch hier, man hat dann einen Wasserhahn für das Kalte und einen Wasserhahn für das Warme und keine Mischbatterie. Das mischt sich dann halt erst im Waschbecken. Und es sind einfach so ein paar Sachen, die hier einfach rudimentärer sind. Aber das.
Da braucht man einen Stöpsel oder man muss halt schnell sein.
Ja, also das halt, man gewöhnt sich dran. Die einfachen Dinge machen das dann hier aber auch sehr charmant. Für den Urlaub dann ein bisschen spannend. Und
du hast geschrieben, im Grunde sind es 2 Reisen, die ich mache. Eine ans andere Ende der Welt und eine zu mir selbst.
Ich bin ja hier alleine unterwegs und das ist natürlich für 5 Wochen, ist das natürlich viel zum Erkunden hier und viel zu sehen und viel in Neuseeland. Aber man ist dann auch viele Stunden einfach mit sich alleine und mit seinen Gedanken alleine und kann dann einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen, über dies, jenes nachdenken, ein bisschen, was einem zu Hause dann vielleicht umtreibt halt, was ein bisschen stressig ist, einfach mal sein lassen und loslassen und einfach mal ein bisschen wieder halt guten Kontakt herstellen mit sich selber und einfach mal wieder erden und kalibrieren. Und das ist einfach was hier super gut klappt. Man hat Strände, wo man einfach 7-10 Kilometer alleine halt vor sich hinstiefeln kann, nur mit dem Wellenrauschen auf der einen und den Vögeln auf der anderen Seite, die dann da mal drumherum hüpfen und Geräusche machen. Und das ist natürlich schon so ein Punkt, das muss man können. Also mich haben viele nach der ersten Reise 5 Wochen alleine, wie machst du das? Aber ist auch super spannend, da ein bisschen halt sich auch selber zu erkunden.
Ich finde alleine Reisen auch ganz wunderbar. Und sag mal, dann hast du mir eine Sache im Fragebogen geschrieben, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Du hast gesagt, du machst nicht Roadtripping, du machst Offroading.
Das ist ja immer so ein Running Gag, dass die aus den nicht ganz so neuen Bundesländern ja immer ein bisschen auf David Hasselhoff abfahren. I've been looking for freedom. Und irgendwie war das in jungen Jahren immer auch ein bisschen so der Running Gag bei mir im Freundeskreis, wenn man dann immer mit David Hasselhoff hier und da dort halt so einen kleinen Scherz gemacht hat. Knight Rider und Baywatch, das waren halt gerade so die Serien, die dann in den Staaten vielleicht in den 80ern liefen und dann in den 90ern hierher geschwappt sind und dann natürlich auch ein bisschen prägend waren. Und ich meine, er war ja hier auch auf Stewart Island, da hattest du ja mal irgendwie drüber berichtet. Und ich habe vor kurzem dann im NZ Herald mal ein bisschen wieder rumgestöbert und da gab es halt gerade einen Artikel, dass hier gerade so eine Kurzserie irgendwie abgedreht wurde, wo dann halt wohl David Hasselhoff hier durchs Land tourt und das Ganze war dann Offroading und von daher.
Okay, jetzt verstehe ich. Ich verlinke das mal hier. Der war in Stewart Island. Wir wissen, wo der geschlafen hat. Wir haben nämlich mit dem Sohn ein Interview geführt, der in Stewart Island aufgewachsen ist. Das verlinke ich euch auch nochmal hier.
Daher der kleine Seitenbemerk halt in deinem Fragebogen.
Bist du ein anderer Robert in Neuseeland?
Nein, ich bin hier wie dort einfach ich selber.
Also. Ich bin zum Beispiel hier eine entspanntere Jenny.
Entspannter bin ich hier sicherlich auch. Und vor allen Dingen, es ist Urlaub. Ich kann ja meine ganzen Alltagssachen halt zurücklassen und es ist alles ein bisschen weniger hektisch. Aber ich bin hier genau derselbe wie auch am anderen Ende der Welt. Und
Pie und Sausage Roll?
Es gab ja hier schon verschiedenstes Feedback im Podcast von das kann ich gar nicht ab, bis oh, ist super. Ich muss sagen, ich mag die tatsächlich.
Du magst Sausage Rolls?
Ja, also ich habe das in Whangarei, sagen wir mal, empfohlen bekommen und da wäre der beste Bäcker halt in ganz Northland und ich sollte das doch mal probieren. Die Pies gibt's ja dann auch mit diversen Variationen.
Kannst du mal so eine Sausage Roll, also eine eingerollte Wurst, kannst du das mal beschreiben?
Ich würde sagen, das ist eigentlich ein Blätterteiggebäck, was dann da sehr fettig ausgebacken ist mit so einer Hackfleischwurst mittendrin.
Was magst du daran so?
Das gibt's hier einfach an jeder Ecke to go. Also man findet es überall und man kann dann einfach kurz ranfahren, sich so einen Pie und so eine Sausage Roll holen. Die sind heiß, also wenn man hier im Winter unterwegs ist und machen gut satt. Also ist auch tatsächlich was, was eine ganze Weile vorhält. In dem Pie ist ja mehr oder weniger so eine Art Gulaschbraten-Gemisch mit Soße drinne.
Manche würden sagen, so eine braune, dicke Glibbermasse.
Ja, ist mal bisschen besser, mal ein bisschen einfacher gehalten, mal mit Minze, mal mit Käse, mal ist Kuh drinne, mal ist Lamm drin. Also es ist halt sehr vielseitig, was die Zutaten betrifft und ist einfach was, kann man sich einfach kurz morgens holen und macht richtig gut satt und hält dann auch meist bis in die Abendstunden.
Bis zur Sausage Roll.
Und von daher, ja, gehört hier einfach dazu und ich finde es lecker und nutze es tatsächlich hier morgens auch Frühstück. Vor allen Dingen, man kann sich da auch einen Kaffee dazu holen. Und was ich halt in Neuseeland noch nicht bekommen habe, war ein schlechter Kaffee. Also egal, selbst die kleinste Kaschemme hier hat immer noch einen vergleichsweise guten Kaffee.
Selbst an der Tankstelle.
Ja, also ist tatsächlich schlechten Kaffee habe ich hier noch nicht bekommen. Und selbst Tankstellenkaffee ist hier richtig gut.
Was sind deine Lowlights? Also was findest du nicht so gut in Neuseeland?
Gibt so ein paar Sachen. Die Bierpreise hier sind ganz schön teuer.
Machen wir einen Vergleich Deutschland und Neuseeland, Bierpreise.
Ein Sixpack Bier müsste so irgendwas um die 25 Neuseeland-Dollar liegen.
Das sind ungefähr 14 Euro.
Ja, also das ist tatsächlich auch schon jenseits der Tankstellenpreis hat in Europa.
Was kostet das in Deutschland?
Ich würde sagen, wenn man sich eine Sixpack irgendwo holt, dann ist man meist so um die 5 bis 8 Euro dabei.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein großer Biertrinker, aber als ich dann in einem Späti in Berlin stand und mir dachte, selbst im Späti für einen Euro ein Bier zu bekommen, gibt's eigentlich nicht.
Ja, also Späti ist ohnehin etwas, das gibt's hier nicht. Also hier macht einfach meistens alles irgendwann um 5 Uhr zu. Und dann wird hier Feierabend genossen und bis dahin muss man vieles halt vor allen Dingen in ländlichen Regionen schon erledigt haben. Wenn man Glück hat, hat dann auch mal was bis um 8 auf. Aber so der klassische Berliner Späti, wo man auch nachts um 2 sich noch kurz einen Fußpilz, also ein Wegbier holen kann für unterwegs.
Ach so, heißt das ein Fußpilz? Sagt man das so in Thüringen?
Also ich kenne das als Fußpilz und keine Ahnung.
Klingt jetzt noch nicht so einladend, aber ja, macht Sinn.
Ist halt einfach das Wegbier, was man sich in Berlin ja irgendwie holt, wenn man durch die Stadt tourt halt. Und
aber zum Beispiel gibt es in München ja auch nicht ein Späti. Ich habe lange in München gewohnt, da gibt es auch kein Späti.
Das ist so eine Berliner Sache halt mit dem Späti. Aber in den meisten Großstädten jenseits von Bayern kriegt man mittlerweile auch zu später Stunde noch was. Und hier ist einfach dann halt ja die kleineren Läden, Foursquare und Co., die das dann vertreiben. Und Bier ist tatsächlich relativ teuer und auch das Alkoholfreie.
Alkohol allgemein ist teuer.
Ja, also beim Wein würde ich jetzt sagen, man kriegt dann hier auch sehr gute Qualität, beim Bier auch.
Ja, aber du kriegst jetzt nicht so einen 3-Euro-Wein im Supermarkt.
Das nicht, aber Qualität ist super gut. Habe ich jetzt nicht so den Vergleich, trinkt nicht so viel Wein. Beim Bier ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass Alkohol hier sehr teuer ist.
Bierpreise, was noch?
Brot ist noch so eine Geschichte.
Was ist los mit dem Brot in Neuseeland?
Eigentlich ist ja hier alles im Wesentlichen Weißbrot und selbst wenn man tatsächlich mal etwas sieht, was dem heimischen Mischbrot relativ nahe aussieht und man drückt dann mit dem Finger drauf und stellt fest, nee, das ist auch einfach nur ein Weißbrot von der Konsistenz her. Also man muss ja wahrscheinlich eine der wenigen Märkte oder Bäcker finden von Zugewanderten, die das dann hier anbieten, aber sich dann einfach anpassen und sagen, das Drumherum, das Brot ist hier nicht so wichtig, sondern man muss gucken halt, was man dazwischen kriegt. Und da wird es dann tatsächlich interessant halt, wenn man das Ganze dann mit einem guten Rindersteak irgendwie füllt, dann geht auch das Weißbrot ganz gut. Aber so ein klassisches halt, ich habe hier eine ordentliche Bämme oder eine Stulle mit was drauf zum Sattwerden.
Was sagt ihr Bämme?
Ja, in Thüringen ist es Bämme.
Bei uns ist Stulle.
Ja, der andere Teil, also die Hälfte meiner Verwandtschaft kommt aus dem Thüringer Raum und die sagt Bämme. Und die andere Hälfte kommt so aus dem Brandenburger Berliner Raum und die sagt Stulle. Und ich kenne beides. Das ist hier einfach, also Klappstulle.
Klappstulle, ja.
Das wird sich hier einfach nicht finden. Also Brot zum Sattwerden ist hier einfach nicht das Übliche.
Ja, jetzt habe ich richtig Lust auf eine Klappstulle mit so Teewurst. Gibt's hier nämlich auch nicht. Ah, du vermisst auch noch was, was es hier nicht gibt. Ob du vermisst einen ganz bestimmten Senf.
Ja, Bautzner Senf. Keine Ahnung, der ist...
Der beste Senf Deutschlands. Sagen wir es so, wie es ist.
Ob es der beste ist, halt soweit will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Gibt auch genug andere, aber das ist einer der günstigen Senf.
Unfassbar günstig, ne? Was kostet der über 1 Euro nur?
Ich glaube, in der kleinen Dose ist der, glaube ich, nur bei 60 oder 70 Cent. Und ich nutze den sehr gerne zum Rostbredel einlegen.
Den hättest du mal mitbringen können, den Bautzner Senf.
Und habe eigentlich auch immer so eine Dose im Kühlschrank rumfahren, egal wie leer oder voll der ist. So
wird auch nie all, ne? Die ist halt mal so ein bisschen angetrocknet, aber passt schon.
Man kann den da wieder ein bisschen rumrühren. Und der steht eigentlich immer im Kühlschrank drinne. Und das ist, wenn ich dann jetzt hier so in den kleinen Kühlschrank da im Campervan halt gucke, dann, da fehlt eigentlich halt eine Dose Senf.
Da fehlt der Bautzner. Ja, ich hätte tatsächlich hier einen, bist du noch in Christchurch?
Nee, Christchurch habe ich jetzt schon abgehakt.
Schade, da kommt nämlich bald ein Interview mit einer deutschen Metzgerin in Christchurch. Und die hat auch ein paar deutsche Produkte.
Das macht jetzt Hunger auf ein ordentliches Hackbrot mit Zwiebeln drauf.
Isst du noch Mettbrot?
Ja, also.
Also ich denke mir jetzt irgendwie, ich habe früher Mettbrötchen, gab es das auch in ganz Deutschland oder war das so ein ostdeutsches Ding? Mettbrötchen, so ein rohes Hackfleisch mit ordentlich Zwiebeln drauf?
Also ich kenne das bei uns aus Thüringen, da heißt das halt ein Hackbrot, noch ein rohes Eigelb drunter gerührt.
Oh, das würde ich auch nicht mehr machen.
Und zumindest mal... Mein Pfälzer Kollege liebt das auch sehr und in der Pfalz findet sich das auch regelmäßig an jeder Ecke mal hier und da halt beim Metzger so ein Schild draußen steht, wo dann draufsteht halt
halbes Mettbrötchen.
Ja, es darf halt nicht unterzwiebelt sein.
Ja, und ganz wichtig.
Ordentlich Salz, Pfeffer drauf und dann, ich liebe das.
Es ist schön, es darf halt nicht unterzwiebelt sein. Ah ja, wo du rohes Ei sagst, kennst du auch noch Zuckerei aus deiner Kindheit?
Ich kenne es, aber nur vom Hören und Sagen.
Okay, weil meine Oma hat mir noch Zuckerei gemacht. Rohes Ei mit ganz viel Zucker und das hat man so weggeschlürft.
Das kenne ich nur vom Hören und Sagen und kam bei mir nicht mehr vor.
Könntest du dir vorstellen, hier zu wohnen?
Ich glaube schon, dass ich mir das vorstellen könnte.
Wo wäre so dein Ort, wo du leben würdest, wenn Geld keine Rolle spielt?
In einem dicken Camper.
Ehrlich, ja? Ehrlich?
Ja, also... Zumindest mal, was ich bei den Kiwis hier gesehen habe an Camper, da gibt es ja durchaus, also er muss gar nicht so dick sein, aber auch halt ja sehr wohnlich eingerichtete. Und ich weiß auch gar nicht, ob ein wohnlich eingerichteter Camper nicht tatsächlich das bequemere Wohnzimmer bietet als ein eher kärgliches eingerichtetes Häuschen hier. Es sind ja durchaus manchmal einfach nur halt sehr einfach eingerichtete Holzhütten mit 2, 3 Zimmern und im Winter auch machen die einen sehr frischen Eindruck. Von daher weiß ich nicht, aber halt das Wesentliche an dem Camper ist einfach, man kann hier einfach den Standort wechseln und hier und da und dort einfach mal sich woanders niederlassen und dort ein bisschen heimisch fühlen. Und man braucht hier auch einfach nicht viel. Also was auch ein bisschen bei den Kiwis mitschwingt. Man kommt hier mit sehr wenig aus und ist trotzdem sehr glücklich. Ich bin ja jetzt hier 5 Wochen eigentlich nur mit einem Rucksack und meinem kleinen Gepäckstück halt Aufgabegepäck unterwegs. Und das reicht.
Oder du hast deine Zeit in Neuseeland mit einem Zitat deines Lieblingskünstlers beschrieben. Würdest du mir einmal sagen, wie der heißt und wie dieses Zitat heißt?
Das ist Hannes Wittmer und ist, ich weiß gar nicht, im positiven Sinne Kleinkünstler. Also ist ein Musiker, macht Indie-Gitarrenmusik mit sehr schönen Texten. Und in einem Lied geht es dann auch drum, ich habe die Ruhe selbst gefunden, in einem Snickers in Neuseeland. Und schwingt dann immer ein bisschen mit. Da muss dann immer dran denken, halt, wenn ich das höre, dass ich ja dann hier auch schon an der Küste gesessen habe halt. In aller Gemütlichkeit da mit viel Zeit, wenn es mal wieder länger dauert halt, Snickers verdrückt habe.
Und das Album des Künstlers heißt?
Das heißt Endlich Nichts von Hannes Wittmer.
Das verlinken wir euch auch in der Episodenbeschreibung. Wir stellen immer allen Podcast-Gästen eine Frage zum Abschied. Und die heißt, du weißt vielleicht, wie sie heißt?
Ja.
Stell du sie mal.
Ich meine mich zu erinnern, dass das die übliche Frage ist, was denn jemand halt mitbringen könnte. Die eine Sache halt aus Deutschland.
Genau, also wenn dich jemand aus Deutschland besuchen kommt, welche eine Sache packt er für dich in den Koffer?
Ja, ich habe es ja im Grunde genommen schon beantwortet. Das ist die doofe Bautzner Senf.
Der Bautzner Senf wäre es bei dir, ja?
Einfach, damit er im Kühlschrank steht.
Finde ich gut. Vielen Dank, dass du da warst, Robert.
Hat mich sehr gefreut, da sein zu dürfen und mal gucken, wo es mich denn morgen hin verschlägt.
Ich bin gespannt. Du hast ja in 2 Tagen Geburtstag.
Das kommt noch dazu.
Das war das Interview mit Robert. Eine Anmerkung noch. Für Menschen, die in Neuseeland leben, ist der Winter nicht so günstig, denn es fallen wahnsinnig hohe Kosten an, um die oft schlecht isolierten Häuser warm zu bekommen. Und viele Nahrungsmittel, gerade Obst und Gemüse, die sind im Winter hier einfach sehr teuer. Viele Deutsche, die es sich leisten können, verbringen den neuseeländischen Winter in Deutschland, denn die Lebenshaltungskosten sind einfach sehr, sehr hoch im Winter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr immer noch nicht genug von Neuseeland habt, dann abonniert unseren kostenlosen Newsletter oder folgt uns auf Instagram. Und wenn auch ihr einmal eure Neuseeland-Geschichte teilen wollt, dann schreibt uns podcast@holy-sheep.de. In der nächsten Episode geht es hier um 50 Dinge, die Deutsche in Neuseeland kritisieren. Danke fürs Zuhören. Kakite.